Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich bei euch sein darf. Wir wollen heute das Thema Wasser in der Wüste starten. Mir ist das so in den Sinn gekommen. Es gibt eine Fernsehserie über Bear Grylls, ein früherer Soldat, inzwischen bekannt durch Fernsehserien und zum Teil auch seine Bücher. Dem einen oder anderen sagt es vielleicht was. Und in einer Serie lässt es sich immer wieder an Stellen der Erde aussetzen, die jetzt nicht die idealen Lebensbedingungen mit sich bringen. Antarktis, Wüsten, irgendwo im Dschungel, also irgendwo fernab von jeglicher Zivilisation, so suggeriert es jedenfalls die Serie. Und in einer Folge lässt er sich in der Wüste Moab absetzen. Er springt dann aus dem Helikopter, hat neben seiner Kleidung eine Flasche, einen Feuerstein und ein Messer dabei. Und seine Aufgabe ist es sozusagen in diesen, ich glaube, 45 Minuten irgendwie zu überleben zum einen und zum anderen eigentlich sich auf den Weg zu machen, auch aus dieser Situation wieder rauszukommen. Und jedenfalls für mich das Spannende an dieser Serie ist, dass dieser Bear Grylls extrem intelligent daherkommt. Er weiß, was muss ich tun, um zu überleben. Er weiß, was sind meine konkreten Schritte, dass ich irgendwie hier wieder rauskomme. Und der erste Schritt ist immer die Suche nach Wasser. Nicht nur in der Wüste, da natürlich besonders, aber immer erstmal die Suche nach Wasser. Und es ist durchaus interessant und spannend, ihn am Bildschirm an seinen Abenteuern zu begleiten. Ich weiß nicht, wie groß die Abenteuer wirklich sind. Irgendwie ist da ja auch ein Fernsehteam dabei. Aber jedenfalls in dieser Folge, wo er in Moab ist, da ist wirklich diese Frage, welches Wasser, was ich finde, kann ich trinken? Und überhaupt, wo finde ich Wasser, das mir Kraft gibt, das mich am Leben erhält, das mich irgendwie wie in die Situation versetzt, auch weitermachen zu können, einen Weg in die Zivilisation zurückfinden zu können. Wasser, die Essenz des Lebens. Wir wollen gemeinsam jetzt in eine Geschichte in der Bibel eintauchen, wo den Menschen das Wasser ausgegangen ist, wo sie einen konkreten Mangel hatten und wollen uns anschauen, wie sie damit umgegangen sind. Und ich lade euch ein, wenn ihr die Bibel dabei habt, aufzuschlagen mit mir 2. Mose Kapitel 17, Verse 1 bis 7. Ansonsten ist es auch hinter mir an der Leinwand. Ich gehe mal noch einen Schritt auf die Seite. Achso, jetzt könnt ihr nichts sehen. Naja, ich lese vor, ihr könnt zu. 2. Mose, Kapitel 17, Verse 1 bis 7. Und die gesamte Gemeinde der Söhne Israels brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sin auf, nach dem Befehl des Herrn, und sie lagerten sich in Rephidim. Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Da geriet das Volk mit Mose in Streit, und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir trinken können. Mose aber erwiderte ihnen, was streitet ihr mit mir, was prüft ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, murrte es gegen Mose und sagte, wozu hast du uns überhaupt aus Ägypten hinausgeführt, um mich und meine Kinder und mein Vieh vor Durst sterben zu lassen? Da schrie Mose zum Herrn und sagte, was soll ich mit diesem Volk tun, nur noch ein wenig und sie steinigen mich. Und der Herr antwortete Mose, geh dem Volk voran, nimm einige von den Ältesten Israels mit dir, auch deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, nimm in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will dort vor dich auf dem Felsen am Horeb treten. Dann sollst du auf den Felsen schlagen, und es wird Wasser aus ihm herausströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es vor den Augen der Ältesten Israels. Und er gab diesem Ort den Namen Masse und Meriba, wegen des Streitens der Söhne Israels und weil sie den Herrn geprüft hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Wie lange überlebt ein Mensch ohne Wasser? Man geht so von 2 bis 3 Tagen aus. Es gibt auch skurrile Behauptungen, die sagen, es könnten sogar 10 Tage sein. Halte ich für unwahrscheinlich, kommt natürlich aber auch ein bisschen auf Alter, Gesundheit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und viele andere Faktoren an. Safe ist auf jeden Fall, man hat nicht viel Zeit. Und gerade in einer Extremsituation, Wüste wie damals, wird die Zeit eng. Und ich glaube, das war damals eine Frage, die haben sich die Leute früher oder später auch gestellt. Wie lange halten wir es jetzt gerade eigentlich aus ohne Wasser? Sie sind in dieser Situation, haben gemerkt, es ist kein Wasser da. Und sie würden sich gefragt haben, okay, wie viel Zeit haben wir jetzt so genau? Und man muss jetzt vielleicht noch mal kurz auch die Dimension davon ein bisschen begreifen. Das Volk Israel, das waren nicht ein paar einzelne Leute, man geht ungefähr von 2,5 Millionen Menschen aus. Relation 50 mal das Stadion vom Club oder die Einwohnerzahl von Paris. Also eine riesige Menschenmenge wird von Gott persönlich geführt,
am Tag durch eine Wolkensäule, die vorangeht, und in der Nacht durch eine Feuersäule aus dem Land der Ägypter und in eine Wüste zunächst mal. Und dann steht da dieser kleine bedeutende Satz, aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Ja, und wir müssen uns das, denke ich, so vorstellen, die Leute sind den Tag über durch die Wüste gezogen, und ich habe mir das mal so ein bisschen versucht vorzustellen, ich schätze mal, in den Köpfen war irgendwie der Gedanke da, heute Abend, wenn wir ankommen, dann wird da irgendwo Wasser sein. Dann wird da irgendwas sein, wo wir trinken können, wo wir uns vielleicht sogar waschen können, wo genügend Wasser da ist für mich, für meine Familie, für unsere Tiere, die wir dabei haben. Aber die Situation ist zunächst mal anders. Und es ist auch eigentlich kein konkreter Punkt da, wo man sagt, okay, der und der oder des und des ist daran schuld. Zunächst mal ist es ein Umstand, für den eigentlich niemand was kann. Schließlich war das Volk von Gott geführt worden. Gut, Mose ist irgendwie vorangelaufen, man könnte jetzt schon sagen, also ja, Mose, da hast du jetzt irgendwie was verpeilt, aber Mose war ja nicht der Reiseleiter. Und diese Reise durch die Wüste war auch keine Reise, wie sie im Reiseprospekt steht, also Tag 1, mittags selbstgebackenes Brot bei den Beduinen, abends Ressort sowieso mit 3 Sterne, Infinity Pool. Nein, es war einfach ein Aufbruch ins Ungewisse. Und Mose hatte eigentlich auch keinen Plan. Aber Mose hat auf Gott geschaut. In dieser Situation wird aber zunächst mal klar, es ist keine Strafe oder es ist auch keine Konsequenz, dass sie mehr um Gottes Führung hätten beten müssen oder irgendwas falsch gelaufen ist, sie irgendwas falsch gemacht haben, dass diese Situation, diese Wüstensituation ohne Wasser eine Konsequenz oder gar eine Strafe ist. Es ist zunächst einfach mal so. Einfach eine Situation, in die Gott die Menschen damals gestellt hat, um ihnen 3 Dinge und vielleicht noch mehr zu zeigen. Wir wollen uns aber an diesen 3 Dingen entlanghangeln und zusammen in diesen Text eintauchen. Erstens, Zeiten der Wüste, Zeiten der Hitze gehören zum Leben dazu. Die Bibel verwendet viele sichtbare Bilder, um uns Wahrheit zu erklären, um uns Wahrheit zu zeigen. Und eines der bekannten Bilder aus dem Alten Testament ist tatsächlich die Wüste. Sie steht für ein mühseliges Leben, ein Ort, an dem Menschen mit den schwierigsten Lebenszuständen, Lebensumständen zu kämpfen haben. Und das Volk Israel befindet sich in diesem Augenblick genau in einer solchen Situation. Wasser, Hitze und Wüste, Hitze und kein Wasser zum Trinken. Und das Bild der Wüste und auch der Hitze, denke ich, ist ein Bild, das auch in unserem Leben relevant ist, irgendwie andocken kann. Es zeigt eine Realität unseres Lebens auf. Die Hitze unseres Lebens, das sind äußere Umstände, die auf uns einwirken, Schwierigkeiten, die uns das Leben bereitet oder Leiden, die einfach irgendwie auftreten. Vielleicht sind das gesundheitliche Probleme oder eine gestörte Beziehung zu einem Menschen, ein Streit, ein Problem auf der Arbeit oder in Bezug auf deine Finanzen, Kritik, der man ausgesetzt ist oder Unrecht, das einem widerfährt. Die Hitze des Lebens können auch Verluste sein, materieller Art, aber auch Verluste, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat. Hiob ist ein gutes Beispiel dafür. Und ich denke, Hitzesituationen, das sind dann die Situationen, wo wir Gott einfach nicht verstehen können. Aber wir werden niemals vermeiden können, solchen Hitzesituationen ausgesetzt zu sein. Wir haben es schlicht und ergreifend nicht in der Hand. Und ich denke, wir sollten nicht überrascht sein, wenn Leiden oder auch manche Schwierigkeiten unseren Weg kreuzen. Ich will jetzt hier kein dunkles Bild malen, aber wahrscheinlich sollten wir eher überrascht sein, wenn alles immer nur glatt läuft. Aber, und dieses Aber ist viel, viel größer, jetzt kommt das, was Hoffnung machen kann und machen sollte, denn Gott hat mit jeder Hitzesituation eine Absicht. Er führt nicht grundlos, er weiß, was er tut und er weiß, wohin er führt und warum er führt. Auch gerade dann, wenn wir es nicht verstehen können. Wir wollen also festhalten, Zeiten der Wüste, Zeiten der Hitze gehören zum Leben dazu. Und sie gehören nicht nur zum Leben dazu, wie ein lästiges Anhängsel, was man am besten loswerden will, sondern Gott kann und hat, glaube ich, ganz oft damit etwas vor. Die Bibel zeigt uns auch schonungslos auf, dass diese Zeiten der Wüste und Hitze zum Leben dazugehören. Sie zeigt keine verschönerte Version des Lebens auf, wo alles toll und alles schön ist. Sie zeigt uns Menschen, die genauso handeln, denken, planen, entscheiden und reden wie wir vielleicht. Die wahren Geschichten aus der Bibel handeln von Mord, Hungersnot, Krankheit, Gericht, Depression, Krieg, Diebstahl, Korruption und vielen, vielen mehr. Das heißt, die Realität hat sich, denke ich, nicht so sehr verändert. Es gehört zum Leben dazu. Und die Bibel verspricht uns eben nicht, dass wenn wir nach Gottes Regeln spielen, wenn wir hart arbeiten oder weise Entscheidungen treffen, die Beziehung zu Gott ernst nehmen, uns in der Gemeinde einsetzen oder was weiß ich was, dass uns dann ein gutes Leben geschenkt wird und nichts Außergewöhnliches passieren wird. Das ist eine unrealistische und vor allem auch eine Sichtweise, die Bibel nicht zeigt. Denn nirgends in der Bibel wird uns versprochen, dass der reine Glaube an Gott dazu führt, dass plötzlich alle Probleme sich auflösen werden und alles glatt laufen wird und wir vielleicht so einen am besten halben heiligen Meter über dem Boden dahinschweben, dass wir auch ja keine Probleme haben oder uns irgendwo anstoßen. Wenn wir mit solch einer Einstellung durchs Leben gehen, dann wird es ordentlich frustrierend. Dann wird es frustrierend, wenn wir Hitzesituationen begegnen, weil wir uns dann fragen, warum? Viel, viel mehr als vielleicht sonst. Weil wir eigentlich erwarten, dass alles klappt, dass alles toll und schön ist. Und unsere Erwartungen werden nicht erfüllt. Denn unser Herz reagiert auf Hitze. Die Hitze ist also die äußere Situation, in die wir hineingestellt werden, die zum Leben auf der Erde dazugehört, aber sie zeigt irgendwo auch auf, was tief in uns drin los ist. Und damit will ich zum zweiten Punkt kommen, unser Herz reagiert auf Hitze. Die Hitze des Lebens, die Dinge, die wir uns nicht herausgesucht haben, die aber unser Leben beschweren, die zeigen uns auf, was in unserem Herzen abläuft. Wir sehen das in der Geschichte vom Volk Israel. Sie reagieren auf die äußere Situation, nämlich ihren Durst, vor allem das fehlende Wasser in der Wüste und sind nicht so, oh, ja, jetzt ist gerade noch nichts zu trinken da, das wird sich schon irgendwie klären und da gehen wir jetzt mal davon aus, dass das alles klappen wird, sondern es geht direkt ein Streit los. Mose, wir brauchen Wasser, gib uns Wasser, dass wir trinken können, es ist heiß. Es geht so weit, dass Mose dann, wo er zu Gott spricht, sagt, es fehlt noch ganz wenig und sie steinigen mich. Das Volk hat also ordentlich Stimmung gemacht, sie regen sich auf, sie beklagen sich bei Mose. Warum hast du uns eigentlich überhaupt aus Ägypten herausgeführt, um jetzt uns sterben zu lassen hier in der Wüste? Also richtig Stimmung, richtig, richtig negative Stimmung. Das Volk reagiert auf diese Hitze, sie reagieren auf die äußere Situation, in die sie hineingekommen sind. Und wir wollen mal anschauen, ein bisschen drüber nachdenken, was ihre Reaktion eigentlich im Genauen beinhaltet hat. Sie beklagen sich, sie weinten, sie sehnen sich nach ihrer idyllischen Vergangenheit zurück. Sie kritisieren ihren Anführer, sie weisen Gott zurück und stellen seinen Plan in Frage und auch seine Absichten. Und wenn man sich das so mal vorhält, dann ist es schon nicht ganz ohne. Gott führt die Menschen aus Ägypten, aus dem Land, wo sie vorher in schlechten Lebensbedingungen leben mussten, als Sklaven, heraus, auf wundersame, irgendwie auch auf sehr glorreiche Art und Weise, auch auf krasse Art und Weise, erteilt das Meer für sie, um sie trockenen Fußes, um sie sicher durch das Rote Meer zu bringen. Aber trotzdem reagieren die Menschen so, kurz drauf. Aber irgendwie erscheint mir das ja so ein bisschen ironisch, so ein bisschen kurzsichtig. Aber wenn ich mal vielleicht in mein eigenes Leben schaue, dann muss ich sagen, ich glaube, da ist es oft gar nicht so weit her davon. Wir suchen dann vielleicht nach jemandem, dem wir die Schuld zuschieben können. Wir sehen uns nach dem Leben, wie es vorher war, bevor wir in diese Situation gekommen sind. Und in der Beziehung zwischen Gott und Mensch, da zweifelt man dann vielleicht an der Güte oder der Treue oder Liebe und Weisheit Gottes. Und die Geschichte des Volks hier und ihre Reaktion auf diese Situation zeigt uns auch, dass unser Herz immer auf die Hitze des Lebens reagieren wird. Die schwierigen Umstände. Die Reaktion der Israeliten auf ihre Not ist sehr ähnlich wie vielleicht deine und meine Reaktion in schwierigen Situationen. Und wichtig dabei zu verstehen ist, dass wir nie passiv sind. Wir alle reagieren auf die Hitze und weil wir keine perfekten Menschen sind und Sünde ein Teil von uns ist, neigen wir dazu, in falscher, in sündiger Weise zu reagieren. Dieser Verkehr macht mich wahnsinnig. Ich bin viel auf der Autobahn unterwegs, ich fahre sehr gerne Auto. Ich habe mein Problem mit Mittelspurfahrern. Ich weiß nicht, da klingelt es vielleicht bei manchen schon so, 110 Mittelspur, da geht es bei mir los. Aber was geht denn eigentlich da los? Ich gehe jetzt immer von mir natürlich aus. Haben die Mittelspurfahrer irgendeine Macht auf mich, irgendeine Strahlung auf mich, dass ich reagieren muss? Nein. Die fahren einfach entspannt ihre 110 auf der Mittelspur und freuen sich, dass ihnen die ganze Autobahn gehört. Nein, ich weiß nicht. Aber es ist nicht, dass der Straßenverkehr, dass die Menschen um mich herum irgendeine Macht auf mich haben, dass ich keine andere Wahl habe, so zu reagieren. Aber wie der Straßenverkehr, so bewirken auch andere Situationen in unserem Leben, die Hitzen des Lebens, dass in unserem Herz was passiert. Sie decken das auf, was eigentlich schon immer da gewesen ist oder was tief in uns drin steckt. Die Motive unseres Herzens. Das, was in uns drin los ist. Und das deckt irgendwo auch den Trugschluss auf, der sich schnell in einem breit macht. So geht es jedenfalls mir schon oft, nämlich zu denken, das größte Problem sei um uns herum als in uns drin. Du, der du in der Mittelspur fährst, du bist das Problem. Gut, wir haben ein Rechtsfreigebot in Deutschland, hat alles seine Richtigkeit, aber wenn ich mich drüber aufreg, da ist nicht derjenige, der in der Mitte fährt, dran schuld. Das ist das, was in mir drin los ist, in mir drin schlummert. Okay, also, unser Herz reagiert immer auf die äußeren Umstände des Lebens, die Hitze des Lebens. Wir sind nicht passiv. Und das Volk Israel, das schiebt hier zunächst mal die Schuld ganz entspannt auf Mose. Und Mose ist da irgendwo auch eben ein leichtes Ziel. Mose ist nicht verantwortlich für die Situation, in der sich das Volk befindet, aber er ist halt doch irgendwie ihr Anführer. Und das Volk war an diesen Ort in der Wüste ohne Wasser gekommen, dadurch, dass Gott es durch eine Wolkensäule in der Nacht, am Tag und eine Feuersäule in der Nacht an diesen Ort geführt hat. Und warum hat Gott das dann überhaupt getan? Ich glaube, er hatte eine ganz bestimmte Absicht damit. Und zwar wollte er den zweifelnden Israeliten zeigen, wie groß er ist. Seine Macht vor Augen führen. Und wir sehen hier, wie schnell uns Schmerz und Leid und irgendwie Spannung in eine unangenehme Lebenssituation oder unangenehme Lebenssituation uns dazu bringen, den Blick wegzubekommen von Gottes Verheißungen. Und damit kommen wir jetzt zum entscheidenden dritten und letzten Punkt, nämlich der Frage, wohin geht unser Blick in der Hitze? Das Volk Israel reagiert in einer sündigen Art und Weise auf diese Situation in der Wüste ohne Wasser. Sie gehen Mose an, sie klagen Gott an. Aber warum reagieren sie so? Warum blieben sie nicht einfach gelassen und vertrauten Gott, dass er einen Weg finden wird, ihnen Trinkwasser zu geben? So wie sie es vielleicht schon erlebt haben. So wie es eigentlich noch recht präsent in ihrem Kopf sein sollte. Da ging das Meer auseinander und sie sind einfach durchgelaufen. Nicht ganz unbedingt die Realität, die ich in meinem Alltag immer wieder erfahre. Also ich glaube, das sind schon besondere Situationen. Ich frage mich, warum haben sie es nicht gerafft? Aber gut, es war irgendwo das drin, was in ihnen schlummert. Und ich denke, man darf da nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Ich will noch mal einen Vers vorlesen. Und ich glaube, dieser Vers hilft uns zu verstehen, was das eigentliche Problem war. Und zwar der Vers 7. Als diese Situation dann irgendwann geklärt war, sagt Mose, oder heißt die Situation, und Mose gab den Namen, dem Ort den Namen Masse und Meriba wegen des Streitens der Söhne Israel, weil sie den Herrn geprüft hatten, indem sie sagten, ist der Herr in unserer Mitte oder ist er es nicht? Am Ende dieser Geschichte zeigt sich nochmal das Hauptproblem auf. Das Volk hatte sich gefragt, ob Gott denn noch bei ihnen ist oder nicht. Ich verweise nochmal kurz drauf, sie wurden eigentlich wahrscheinlich ganz kurz davor noch, bevor diese Situation so wirklich greifbar wurde, von Gott als Feuer oder Wolkensäule an diesen Platz geführt. Und jetzt stehen sie kurz vor ihrem Ende oder haben das irgendwie so in Sicht Und dann ist die erste Reaktion, dann ist das, was in den Leuten aufkommt, sag mal, ist Gott jetzt eigentlich noch da oder hat er uns doch irgendwie verlassen? Im Kern liegt das Problem beim fehlenden Blick auf die Verheißungen, auf die Versprechungen Gottes und auch damit verbunden das, was sie schon erlebt hatten. Was hat Gott seinem Volk versprochen? Nämlich, dass er sie ins verheißene Land bringen wird, in das Land ihrer Väter. Aber was hatte er ihnen nicht versprochen? Dass der Weg dorthin einfach und bequem sein wird. Und er hatte ihnen auch nicht versprochen, dass sie immer genau wissen, wie auf einer Reiseroute, wann und wie es weitergehen wird und alles schon komplett durchgeplant ist. Und auch wenn ich manchmal gerne Pläne machen würde oder Pläne mache für mein Leben, ist die Realität doch eher, dass wir auch nicht so genau wissen, was kommt heute Nachmittag, morgen, in einer Woche, im nächsten Jahr auf uns zu. Besonders in der Hitze des Lebens, in den schwierigen und leidvollen Situationen ist es wichtig, die Versprechungen Gottes zu kennen und unseren Blick für diese Verheißungen zu schärfen. Das ist vielleicht, man kann das mit einer Gewitterwolke vergleichen, mit einer riesigen schwarzen Gewitterwolke, wenn so eine Wolkenfront am Himmel aufzieht und die Sonne komplett verdeckt. Wir sehen die Sonne dann nicht mehr, das ändert aber nichts daran, dass die Sonne nach wie vor da ist. Wir können sie einfach nur nicht sehen. Die Hitze des Lebens, unsere äußeren Situationen, die können uns den Blick für die Realität, für Gottes Realität, für seine Versprechen rauben. Hier im Beispiel der Israeliten führt der Durst und das fehlende Wasser in der Hitze dazu, dass sie an der Güte und Gegenwart Gottes zweifeln. Ist der Herr in unserer Mitte oder ist es nicht? Und das gilt auch für unser Leben. Vielleicht bist du an einem Punkt, wo du dich fragst, wo ist Gott eigentlich jetzt gerade in meiner konkreten Situation? Was soll das Ganze hier? Warum bin ich eigentlich gerade hier reingeraten? Was wird mit mir geschehen? Ist Gott eigentlich wirklich noch da? Will er nicht handeln? Kann er nicht handeln? Meint er es wirklich gut mit mir? Aber genau darum stellt uns Gott in solche Lebensumstände. Er will uns seine Macht zeigen und vor allem auch sein Vertrauen auf ihn stärken. Dass Gottes Macht grenzenlos ist, zeigt sich in dieser Geschichte. Ja, Gott kann ein Wunder bewirken, da wo wir es am wenigsten erwarten. Gott schenkt Wasser, indem Mose einfach auf den Felsen mit seinem Stab schlägt und Wasser sprudelt heraus. Und es kann für uns eine enorme, gewaltige Ermutigung sein, dass sich Gott in der Bibel selbst als der Helfer in Nöten darstellt. Darum soll uns vor allem die Verheißung, die uns im Kreuz von Jesus gezeigt wird, helfen, den Blick auf Gottes Realität zu richten. Das Volk zweifelt an Gottes Gegenwart und vielleicht geht es dir auch oft so. Dass Gott bei uns ist, hat er ein für alle Mal dadurch gezeigt, dass er selbst auf die Welt kam. Das haben wir vor kurzem an Weihnachten gefeiert. Gott ist mit uns, so wird Jesus genannt. Gott mit uns, das ist die Verheißung, die wir im Kommen von Jesus sehen dürfen. Und in seinem Kreuz, in seinem Sterben dürfen wir die unglaubliche, aber wahre Realität sehen, dass Jesus selber alle Schmerzen ertragen hat. All die körperlichen und seelischen Schmerzen, Jesus hat sie getragen, er kennt sich damit aus. Und das Kreuz zeigt uns außerdem die befreiende Tatsache und hilft uns zu verstehen, dass wir der Sünde nicht mehr nachgeben müssen. Wir erinnern uns an die falsche Reaktion des Volks Israel. Vielleicht kennst du ähnliche Reaktionen auch in deinem Leben, in deinen Hitzesituationen. Durch das Kreuz Jesu und seine Verheißungen, die darin liegen, die darin offenbar werden, müssen wir dem nicht mehr nachgeben. Wir können inmitten in der alten Situation auf eine neue Weise leben, durch den Blick auf die Verheißungen Gottes und durch seine Kraft. Das ändert dann vielleicht erstmal nichts an der konkreten äußeren Situation. Aber wir werden mehr verstehen, dass Gott gerade in dieser Hitze gegenwärtig ist. Dass er unsere Nöte kennt und uns versteht. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß, dass Gott treu ist und einen Weg für dich finden wird und auch für mich. Ich weiß nicht, was deine Situation heute ist. Vielleicht bist du gerade mit einer Hitzesituation herausgefordert. Vielleicht siehst du eine solche Situation auf dich zurollen, dann ist es vielleicht heute dran, für dich den Horizont zu erweitern, zu öffnen. Für die Verheißungen und für die Versprechen Gottes, um mit einer Situation umgehen zu können. Vielleicht kommst du gerade aus einer Hitzesituation raus oder und dein Platz ist es, Gott groß zu machen, zu preisen dafür, dass du sein Wirken in deinem Leben erleben durftest. Oder du erlebst gerade eigentlich Entspannung. Auch dann gelten diese Versprechungen und Verheißungen, die Gott uns macht. Und wir können darin verweilen und leben, damit sie zur Wahrheit werden, wenn die Hitze wieder in unser Leben kommt. In Jesus ist Gott mit uns. Er ist Immanuel, der Gott für uns und mit uns. Er kennt unsere Hitzesituationen. Er kennt die Hitze des Lebens, des Alltags, die Umstände, die uns Angst machen, die uns das Leben beschweren und die Hoffnung rauben. Und auch die falsche Art darauf zu reagieren. Aber Gott hat uns zwar nicht versprochen, dass immer alles gut werden wird und automatisch die schweren Umstände einfach sich auf magische Art und Weise auflösen werden. Aber er hat uns versprochen, dass er in diesen Lebenssituationen, in diesen Hitzesituationen bei uns sein wird und dass er uns tragen wird. Ich will zum Schluss noch beten. Guter Vater, du hast uns gezeigt, dass deine Kraft nicht limitiert ist. Du hast Wasser aus einem Stein heraussprudeln lassen und den Menschen damals deine Größe gezeigt. Und ich bitte dich darum, dass wir das auch in unserem Leben erfahren dürfen, dass wir den Blick auf deine Verheißungen richten können. Gerade dann, wenn es schwierig ist, wenn uns der Blick verstellt ist, dass dann immer du größer wirst und dass du unsere Hitzesituationen prägst. Amen.